Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und eigentlich kommt diese Folge etwas sehr spontan, aber deswegen nicht minder erfreut sind wir, aufnehmen zu können. Denn, wie wir gerade festgestellt haben, ist es eine Premiere in dieser Konstellation zumindest. Und deswegen sage ich guten Abend zum Thomas nach Köln. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend hier aus Köln.
Wir sitzen im Prinzip nebeneinander, um das mal aufzulösen. Und das ist halt auch das Besondere. Wir haben noch nie vor Ort vis-à-vis gleichzeitig aufgenommen. Und das macht es halt für uns auch zu etwas Besonderem, zu etwas Besonderem Schönem am Ende des Jahres.
Ja, definitiv. Also das hat sich jetzt angeboten, hier in Köln vorbeizukommen.
Ja.
Und
was wir hier aufgefahren haben an Technik.
Also. Monstermäßig haben wir sozusagen hier alles aufgebaut und sind gespannt, wie das jetzt mal funktioniert.
Ja, ob das alles funktioniert, alles unsicher. Was ist denn hier? Kann ich hier live gehen bei Twitter? Ist das so?
Ja.
Twitter mich auf das Mikrofon zu. Ach, sollen sie doch. Sollen sie doch. Videostream wird gestanden. Sind wir auch noch live via Twitter. Geh live, ja. Also haben wir auch noch nie gemacht. Vielleicht. Das war hier übrigens die Ecke Thomas, Team Thomas, hier Team Hoff. Und da haben sie auch mal einen Eindruck hier und hier. Und ich weiß nicht, bleibt das. Nee, man nimmt doch eigentlich, dafür nimmt man doch heutzutage Periscope, oder? Mhm. Ist das nicht das Ding der Dinge?
Oder InstaLive.
Ja, aber ist das InstaLive? Auch noch was. Ihr seht, der Thomas am Puls der Zeit, während ich hier irgendwie nach unten mische, während ich hier, noch rumhänge. Ja, deswegen sind wir auch thematisch ein bisschen unvorbereitet, um ehrlich zu sein, und haben dann kurzfristig auch via Twitter und Facebook aufgerufen, uns noch Themen zuzuwerfen. Bin ich gespannt, ob da noch was kommt. Aber ansonsten besprechen wir mal als erstes, würde ich sagen, die Vuelta und die Vuelta-Strecke, die vorgestellt wurde vor zwei Wochen, anderthalb Wochen.
Ja, anderthalb Wochen war es, glaube ich, als die Strecke für die Vuelta 2019 en Detail bekannt gegeben wurde.
Ich habe gar nichts mitbekommen, also deswegen ist es für mich jetzt auch Neuland. Deswegen gucken wir uns einfach mal zusammen die Strecke an und vor allen Dingen, was du als Kenner der Route beziehungsweise als Kenner von Spanien noch besser einschätzen kannst als ich. Was ist das denn für ein hässliches Trikot? Das ist aber nicht das Leader-Trikot, oder? Was die sich hier ausgesucht haben.
Mm-mm.
Okay, nein, noch weiter.
Also was wir vom Vornherein schon mal verkünden können, ist, dass es ab 2019 kein Kombinationstrikot mehr geben wird, sondern dafür ein weißes Trikot für den besten Nachwuchsfahrer.
Boah. Also schade für Valverde wahrscheinlich, ne? Also,
ja.
Aber der Rest. Fangen wir doch einfach mal ganz grob an, ne? Also Start 24. August, drei Wochen, auch nicht weiter groß überraschend. Wenn ich mir so das auf der Karte angucke, sieht das schon ein bisschen zerfahren aus. Also viele lange Transfers.
Naja, also es ist so eigentlich die klassische Variante der Vuelta, dass man an der Küste im Südosten irgendwo losfährt und sich dann da hochschlängelt und dann irgendwann in die hohen Berge im Landesinneren einzukehren.
Ja, dass man irgendwann nach Frankreich, nach Pau rüberfährt, weil die haben ja wahrscheinlich, haben die nächstes Jahr keine Tour, doch die haben auch eine Tour, oder?
Ja, die haben jedes Jahr eine Tour-Etappe gefühlt und im nächsten Jahr auch einen Zeitfahren bei der Vuelta. Das ist ähnlich dem Tour de France-Zeitfahren, aber finde ich doch besser ausgestaltet. Ja,
kann man die alten Sachen nochmal auftragen, sozusagen. Wie detailliert jetzt sollen wir es machen? Ich meine, wir haben keine anderen Themen. sechs Flachetappen, vier bergige Etappen, neun Mountainberge. Einzelzeitfahren, Mannschaftszeitfahren, wie viel Bergankünfte? Wahrscheinlich dann bei den Mountain Stages von den neun werden das ja schon einige sein, oder?
Ja.
Von sechs
im Kopf.
Kann es sein. Gibt es irgendwelche Highlights, die wir besonders heraufgreifen müssen, oder sollen wir einfach mal so ein bisschen durchgehen?
Ja, gehen wir einfach mal sozusagen ein bisschen die Etappen durch, oder?
Ja, also Mannschaftszeitfahren fängt an in dem Ort Salinas de Torrevella.
Torrevieja.
Torrevieja. Nie gehört.
Ist im Süden an der Küste und der Start ist dann ja gar nicht so weit davon entfernt, wo wir im letzten Jahr waren. Und
ja, 18 Kilometer Mannschaftszeitfahren, top flach. Also wird BMC machen, beziehungsweise BMW CCC jetzt. Ich muss mich noch an die neuen Namen gewöhnen, also wird schwierig. Wird CCC machen und dann den Rest schauen wir mal, oder?
Ja, ich bin gespannt, ob die Mannschaft dann dieses Know-how sich aneignen kann, dass das BMC-Team über die letzten Jahre doch im Mannschaftszeitfahren zur überlegenen Mannschaft gemacht hat.
Müssen wir wahrscheinlich erstmal gucken, wie so die Saison bis dahin verläuft, ne, was da passiert. 18 Kilometer ist jetzt auch als Mannschaftszeitfahren wirklich schnell gemacht. Also
das geht ratzfatz und da wird es auch keine allzu großen Zeitabstände geben.
Was ja die Kritiker der Zeit, der grundsätzlichen Mannschaftszeitfahren bei Grand Touren zumindest ein bisschen, übrigens Chin Chin, bisschen zufriedenstellen wird. Ne?
Ja, zumal es da noch die erste Etappe ist, wo auch wirklich alle Mannschaften aus dem vollen Kontingent werden schöpfen können.
Ja, stimmt, genau. Dem entgehen sie dann auch. Zweite Etappe. Warte mal, hier ein bisschen. Ich verliere schon mal zweite Etappe und ich habe schon den Faden verloren. Zweite Etappe wird dann sein von Benidorm nach Calpe.
Ja, ich glaube, du bist eine Etappe schon dem voraus.
Ah, hier. Klar. Entschuldigung. Erste Etappe.
Ja, das war das
Mannschaftszeitfahren. Das Mannschaftszeitfahren. Und hier ist Stage 2. Ja, ja, hier. Ne? Also ganz so schlimm ist um mich noch nicht bestellt. Mannschaft 2, 193 Kilometer, wird wahrscheinlich dann irgendwie, wenn ich das richtig sehe, auch wieder am irgendwo da so im Hinterland. Boah, das ist aber auch alles klein. übrigens hat mir ein Hörer einen zweiten Monitor geschickt. Den muss ich nur nochmal installieren. Alicante, die Gegend da unten geht's rum, um es mal sehr, sehr vereinfacht zu sagen.
Ne? Beliebtes Trainingsgebiet vieler Radprofis in den Wintermonaten. Von daher ist es den meisten auch das Terrain da geläufig.
Ja. Ich lese gerade übrigens die sehr interessante Biografie von Charlie Vigilius, wie man es auch mal ausspricht, der auch in Spanien da unterwegs war. Ja, was wird Wagner von der Etappe? Da wird auch nichts passieren. Ne? Ein kleiner zweiter Hügel, zweiter kategorisierter Berg. Bei der Tour wäre es wahrscheinlich erste Kategorie. Gehen Ende der Etappe, aber die Sprinter sind alle noch heiß, noch niemand hat was gewonnen. Wahrscheinlich wird es auch, muss man mal gucken, bei Mannschaftszeitfahren ist ja immer so, dann, dass meistens ein eher Außenseiter das rote Trikot hat. Mhm. Mit wie viel Abstand der reingekommen ist, ob da ein Sprinter das übernehmen kann. Das ist ja immer, das finde ich das Einzige, was mich ärgert am Mannschaftszeitfahren, wenn es am Anfang ist, dass die Sprinter eigentlich nicht die Chance bekommen, das Leader
zu sein. Du bist in einem Top-Team als Sprinter.
Ja, dann hast du das Trikot für die nächsten Tage dir gesichert. Dritte Etappe dann von
Ciudad del Juguete nach Alicante.
Alicante kannte ich noch, ja. Also wenn es da keine Sprintankunft gibt, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, also auch wieder klassisches Terrain für die schnellen Männer.
Ja, das wäre schon die dritte Etappe. Wir müssen wissen, ich bin der alleinige Machtinhaber hier gerade, weil wir müssen uns ja um einen Laptop sozusagen drumherum dingsen. Gehen wir mal zur Etappe 4. Wir haben es ja Zeit, wir haben ja nichts anderes vor heute. Auch eine flache Etappe von Colera nach El Puig. Puig? Ja, Puig. Wobei ich finde auch da im Vergleich jetzt zur Tour immer mal so ein Dreierberg dazwischen einfach mal gesetzt, weil sie es können. Also mutmaßlich die schwierige Rundfahrt für Sprinter.
Definitiv, heute. Ja, aber auch dieser Drittkategorieberg, ja, ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Von daher, selbst für eine Vuelta-Etappe ist die sehr leicht.
Ja. Etappe 5, da geht's dann, die wird dann schon als Hilly bezeichnet.
Ja, ist die erste Bergankunft im Prinzip am Observatorio Astrofisico del Javalambre.
Javalambre. Das ist dann, wo sind wir hier? Wo ist das denn? Hier, genau. Noch so auf Höhe von ungefähr, jetzt ganz grob gesagt, Madrid, ein bisschen nach Osten dann rübergehend. Das ist aber schon Landesinnere dran. Ne?
Ist es schon im Landesinneren, nicht mehr direkt an der Küste, also sind wir jetzt ein bisschen weiter nach Zentralspanien reingefahren.
Von da aus ist ja ordentliches Brett am Ende, macht sich jetzt keiner, wird wahrscheinlich nicht die Vuelta entscheiden. Warte mal, wo waren wir hier? Etappe 5. Aber da geht es dann schon hoch auf fast 2000 Höhenmeter, ne?
Ja, gut 900 Höhenmeter auf, ja, 10, 11 Kilometern.
Ja. Kann man sich schon ein bisschen wehtun. Also sich gegenseitig auch, wenn man da hoch möchte. Aber auch nur erste Kategorie, ne?
Keine Kategorie ist bisher, nein. Erste Kategorie, aber ja. Die Etappe ist vorher, ja, es geht zwar rauf und runter, aber nicht gekennzeichnet von weiteren schweren Bergen.
Einspruch euer Ehren. Die auf 40 Kilometer verteilten rund 1000 Höhenmeter fast am Anfang zum Start. Also,
ja gut, du musst ja halt von der Küste auch ins Landesinnere kommen.
Klar, ne? Aber also wenn du mir jetzt morgen sagen würdest, pass mal auf, wir fahren die Etappe und du würdest mir sagen, die ersten 40 Kilometer oder nee, ersten 150 Kilometer passiert nicht viel und ich würde dann erstmal 40 Kilometer bergauf fahren, dann würde ich dir nach 40 Kilometern mal kurz mal meine Pumpe in die Speichen hauen. Das kannst du sicher sein.
Aber auch da wieder, die Fahrer machen das Rennen.
Ja, ja. Ist auch am Anfang, ne? Also es wird jetzt so ein Tag sein, da ne, wenn irgendwie was, wenn in den ersten Tagen schon was Verrücktes passiert ist, kann es rund gehen, aber muss man und kann man jetzt auch nicht unbedingt erwarten.
Nee, eher nicht. Also man findet höchstens heraus, wer die Vuelta da nicht gewinnen wird in dem Jahr.
Ja, noch keinen Bock darauf hat. Machen wir hier mal zu. Wir haben eben festgestellt, dass der Thomas ein Tab-Disorganizer ist, der hier mit 20.000 Tabs immer arbeitet, während ich hier mich, ja, ich bin ja alte Schule. Wir sind schon bei Etappe 6, auch wieder als Bergige, wobei ich finde, so schlimm ist es jetzt gar nicht. Von Mora de Rubielos nach Ares del Maestrat.
Mhm.
Oder so ähnlich.
Gut 200 Kilometer und ja, sehr abwechslungsreich bislang diese Vuelta. Und hier ist es so typisches Mittelgebirgsterrain, viermal dritte Kategorie, zweimal am Anfang gleich und dann zum Ende nochmal. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass da Ausreißer durchkommen.
Ja, würde ich auch denken, dass das die erste Etappe ist, wo ich so ganz einfach sage, dass das durchaus möglich ist. Dann siebte Etappe, auch wieder eine Bergetappe von Onda nach Mas de la Costa. Wo befinden wir uns denn auf der Karte jetzt so ungefähr schon? Auch
im hier Osten Spanien.
Auch noch immer im Osten Spanien, in Höhe Madrid ungefähr, ein bisschen mehr Richtung Küste. Wird als Mountain, als Bergetappe ausgewiesen.
Ja, und wie du siehst, zum Schluss gut 4 Kilometer, aber über 500 Höhenmeter.
Ja, also es wird
sehr, sehr steile Bergankunft, die es auch bei der Vuelta, ich glaube 2015 oder 2016 in der Form zum letzten Mal gab, diese Ankunft in Mas de la Costa.
Okay. Vorher auch dritte Kategorie, zweite Kategorie, dritte Kategorie, also auch so ein Tag, wo es wenig Ruhe gibt. Abgesehen von den ersten 85 Kilometern, wo man dann ja zumindest dann auch es noch als Warmfahren betrachten kann. Ne? Also, was ist das für ein Wochentag? Klingt blöd die Frage, aber ein Freitag, ne? Meistens geht ja auch so zum Wochenende hin, das machen die Planer jetzt heutzutage immer ganz gerne, dass man zum Wochenende hin dann die Etappen plant, wo es dann mehr rund geht.
Ja, aber generell in der ersten Woche jetzt noch nicht zu, also noch nicht die ganz großen Knaller hervorgezaubert.
Nee, also man soll die Jungs mal richtig warm fahren lassen. Was habe ich denn letztens gelesen? Genau, in der Biografie, in dem Zusammenhang vielleicht ein kleiner Abstecher sozusagen. Wir haben gar keine Kapitelmarke gesetzt, wir Idioten. Charles Vigilius hat auch gesagt, es ging um irgendeine Rundfahrt, ich glaube den Giro oder so, wo sich darüber aufgeregt hat oder beschwert hat, dass zu Anfang kurze Etappen gefahren werden. Und zwar mit der Begründung, bei Etappen von jetzt einer Länge von 150 Kilometern oder so oder weniger, wird es halt von Anfang, also es würde nicht dafür sorgen, dass entspannter gefahren wird, sondern es wird einfach nur noch mehr Feuer gegeben. Und dass einem einfach die Zeit fehlt, insbesondere am Ende einer Grand Tour, erstmal den Motor sozusagen ans Laufen zu kriegen. Ne? Sondern das vom Start weg direkt feuerfrei für alle. Und hat da so ein bisschen das, was wir in den letzten Jahren ja auch kritisiert haben, oder in den letzten, vor allen Dingen 2 Jahren vielleicht, diese kürzeren Etappen, oder gefeiert haben, die kürzeren Etappen, hat er so ein bisschen kritisiert, dass das aus Fahrersicht vielleicht nicht das Optimale ist.
Aus Fahrersicht mit Sicherheit nicht, aber aus Zuschauersicht eher schon.
Ja, ja, klar, aus Zuschauersicht schon. Und vor allen Dingen auch, dass er sagt, die Jungs, die vorher gedopt haben, sie haben eigentlich noch ein Interesse daran, jetzt direkt noch mehr auf Remi-Demi zu fahren, damit sie das, würden eh weiter dopen, um diesen Doping-Vorteil dann auch früh genug auszuspielen. Also fand ich einen interessanten Gedanken, wo ich früher ja immer gedacht habe, alles klar, die Fahrer sollten eigentlich froh sein, wenn es kürzer ist, ne, dass der Tag früher rum ist und schneller wieder zu Hause. Nee, scheint wohl nicht ungeteilt so zu sein. Also, Etappe Nummer 7 mit wieder einer Bergankunft. Das war jetzt, glaube ich, die zweite Bergankunft, wenn ich richtig gezählt habe, oder?
Ja, ich glaube schon. Also die richtige zweite Bergankunft, ja. Weil das andere war mehr oder weniger eine Hügelankunft.
Weil es nach Igualada, Igualada klingt, als wären die dann schon langsam im Baskenland, aber ist, glaube ich, noch gar nicht der Fall.
Nein. Auch das ist so ein typisches Ausreißerterrain, 168 Kilometer, wellig mit einer Zweitkategorie Bergwertung, ja, so gut 25 Kilometer vor dem Ziel.
25? Ich sehe 37. Naja, ich
Ja.
habe meine Brille nicht an. Eigentlich könnte es mir alles unterjubeln, wenn ich nicht sehe. Ja, auch jetzt nichts, was, wo man sich den Videorekorder programmieren muss. Ganz im Gegensatz zu dem darauffolgenden Sonntag, wo man dann durchaus mal überlegen kann, sich einen Tag vor die Glotze zu hauen. Andorra La Vella geht nach Cortals de Encamp. 96 Kilometer, 96,6 Kilometer, um genau zu sein. Und wird ausgegeben als Bergetappe. Und also wenn ich mir das Profil angucke, kann ich mit Fug und Recht sagen, das ist eine Bergetappe.
Ja, zweimal erste Kategorie, einmal Kategorie Especial und vom Start weg geht es ja berghoch zum Col d'Ornino und dann Col della Gallina und Alto de Cortals en Camp. Ja, also diese kurzen Andorra-Etappen hatten wir jetzt schon zweimal in den letzten Jahren und das macht schon einiges her, auch im letzten Jahr, also 2018. Haben wir ja gesehen, dass es da nochmal ordentlich zur Sache ging. Und ungewöhnlich ist es nur ein bisschen, dass man dann so eine Etappe jetzt schon am Anfang der Rundfahrt irgendwo platziert, sage ich jetzt mal. Also ja, aber auf jeden Fall bietet es spannende Szenarien.
Na, am Anfang, das ist Etappe Nummer 9 von, okay, ja, ich sag mal in der ersten Vuelta-Hälfte noch.
Ja, genau.
Also,
Also ansonsten sieht man sowas ja Etappe 17, 18, 19, 20.
ja, wobei, also ich lasse mich überraschen, ne? Ich weiß ja nicht, was noch alles kommt, weil ich ja, wie gesagt, das noch nicht so gesehen habe. Aber es ist auch vor dem ersten Ruhetag. Das heißt, Fahrer können nochmal all in gehen. Und glaubst du an so ein, also ich behaupte jetzt, an so einer Etappe kann man zumindest, du sagtest es eben schon mal, hier kann man sehen, wer nicht gewinnen will. Hier wird man aber dann doch schon mal erkennen, wer zumindest, naja, wer vielleicht auch gar nicht in der Lage dazu ist, ne?
Klar, auf jeden Fall. Und vor allem gibt es ja auch öfter mal Fahrer, die so Startschwierigkeiten haben. Und wenn ich sehe, dass es vom Start weg dann erstmal in den Erstkategorie berghoch geht, dann müssen sich die Fahrer sehr gut warm fahren.
Gut, Etappe Nummer 9. Danach, Montag, hatten wir schon gesagt, der erste Ruhetag in Port de l'Encamp, also
Auch in
man,
Andorra, ja.
ja. Und dann geht es.
Etappe 10, das Zeitfahren. Aber nicht in Spanien, sondern in Frankreich, wo dann auch das Zeitfahren bei der Tour de France 2019 in Pau oder rund um Pau stattfindet. 36,1 Kilometer Einzelzeitfahren vom Design her. Also gefällt mir dieses Zeitfahren wesentlich besser als das von der Tour de France, weil das mit 36,1 Kilometern hat es jetzt dann doch eine ordentliche Länge und ja, es ist wirklich eigentlich, denke ich, was für die richtigen Zeitfahrer, weil. Ist nicht tellerflach, aber ist jetzt auch nicht zu schwierig, dass ein richtiger Anstieg drin wäre.
Ich tue mich immer schwer, so ein Zeitfahren schon zu beurteilen, wenn ich noch nicht das auf der Karte gesehen habe. Ne? Also das Profil bin ich 100% bei dir. Ne? Also ein bisschen wellig, nicht zu sehr. Länge ist, für mich könnte so ein Zeitfahren auch mal wieder länger sein als 36 Kilometer. Aber schon okay, ist halt nicht so was ganz was Kurzes. Aber ich finde, und das sieht man jetzt auf der großen Karte natürlich überhaupt nicht. Wenn so ein Zeitfahren zu technisch, das kann auch trotz des Profils sehr technisch sein. Linkskurve, Rechtskurve,
Na
Abbiegung und so
klar,
weiter. Ne?
ja.
Ich glaube, sowas kann man erst wirklich hundertprozentig beurteilen, wenn man es dann auf der Karte wirklich sieht. Ist das hier? Ist das abgebildet? Nee, ne? Insofern bin ich da noch immer vorsichtig, aber wenn das so ist, wie wir uns beide wünschen würden, einfach vielleicht gerade mit ein paar Kurvchen links, rechts drin, aber ansonsten das Profil einfach so wie hier angegeben.
Interessant aber, dass man das Zeitfahren jetzt Anfang der zweiten Woche schon setzt und nicht gegen Ende der Rundfahrt.
Ja, das stimmt. Da habe ich dann gar nicht drüber nachgedacht.
Wahrscheinlich auch so ein kleiner Vorteil, den man den spanischen Fahrern dann gewährt, dass sie sozusagen ihren Zeitverlust hinten raus noch auffangen können.
Oder die Franzosen wollten nicht so lange die Aufbauten dann noch so stehen lassen. Lass das Ziel einmal stehen. Komm, lass die Vuelta das auftragen. Und die haben dann gesagt, aber komm, ey, das muss hier, wann ist das? Am 15. Wann ist das Datum? 2.9., 3.9.? Ja, 3.9.
Am 4.9.
Dritter, neunter. Das muss aber am 5.9. weg sein alles. Da müsst ihr den Scheiß hier weggeräumt haben. Vielleicht ist das ja auch der Grund.
Ja, aber stimmt. Po, die haben scheinbar irgendwie einen Deal mit der ASO, dass dort ständig Tour de France-Etappen oder jetzt auch Vuelta-Etappen stattfinden.
Ja, aber vielleicht haben die auch einfach über Jahre eine gute Infrastruktur aufgebaut, ne, und zur Mitte einer Rundfahrt dann das so einfach zu nutzen. Am nächsten Tag geht es dann wieder zurück nach Spanien, behaupte ich mal, von Saint-Paulé nach Urdax, dann Charienda, dann, wie spricht man das X aus? Das ist jetzt aber wirklich...
Das ist ja nicht Spanisch, das ist ja Baskisch.
Ja, Baskisch, ich wollte gerade sagen, das ist ja...
Dann Charinea, würde ich sagen.
Dann Charinea. Baskische Hörer, Basken unter euch, meldet euch einfach, wenn wir da Mumpitz erzählt haben. Ja, wird ausgegeben als 170 Kilometer lange Mountain-Etappe und...
Sieht für mich auf dem Papier jetzt so wie so eine Überführungsetappe aus, ja. Aber ja, diese kurzen giftigen Anstiege, die da jetzt mit drin sind, man sieht, man fährt dann von ja so 100 Metern immer wieder ein bisschen hoch, können dann doch für die eine oder andere Überraschung vielleicht sorgen.
Ja, könnte ich mir mal auch vorstellen, dass das auch so ein Tag, den Ausreißer sich da irgendwie mal markiert haben.
Auf jeden Fall wieder viele Zuschauer an der Strecke im Baskenland.
Ja, und vor allem, ne, also Ruhetag, Zeitfahren, das heißt, viele Fahrer spielen dann auch schon keine Rolle mehr und können, ne, und haben dann die Möglichkeit, sich beim, ich will nicht sagen, beim Zeitfahren auszuruhen, aber vielleicht mal nur 90% zu geben und gehen dann an dem Tag mit fetten Beinen da rein. 12. Etappe von Circuito de Navarra nach Bilbao. Bilbao ist doch die Hauptstadt des Baskenlandes, oder? Genau. Puh, fällt mir irgendwie schwer, was dazu sagen zu der Etappe.
Naja, aber wenn man jetzt mal schaut, das kurz vor Ziel ist noch ein Drittkategorieberg und da geht es gut 300 Höhenmetern auf 5 Kilometer nochmal hoch. Da kann schon noch einiges passieren.
Das könnte so eine Etappe sein, wo ein unaufmerksamer Leader abgehängt wird, finde ich.
Zumal noch mit der Abfahrt ins Ziel.
Ja, ja, so. Genau. Ne, jemand, der hinten mal kurz ist, eine Jacke holen am Wagen oder einen Platten hat oder sonst irgendwas, Kette gesprungen und so, der kann an so einem Tag echt ein Problem bekommen. Ansonsten, wenn alle Aufmerksamkeit bleiben, muss man, also glaube ich nicht, dass da viel passieren wird. Wollen wir es nicht hoffen, aber ja.
Aber auf jeden Fall jetzt wieder ein guter Mix zu Anfang der zweiten Woche, finde ich auch. Also man hat jetzt da nicht wieder, wie es in der Vergangenheit der Fall war, 4 oder 3 Hochgebirgsetappen aneinandergereiht, sondern dementsprechend auch mal mit anderen Hindernissen so ein bisschen die Fahrer aus der Reserve gelockt.
Mhm. Ja, ja. Luti, Bilbao lasst nach, Achtung, Los Majocos Monumento Vaca Pasieca.
Und das ist so.
Und solange wie der Name ist, solange kann der Tag auch werden für so manchen Fahrer, habe ich den Eindruck.
Ja, wie viel haben wir insgesamt? 4-mal dritte Kategorie, 2-mal zweite Kategorie, 1-mal Kategorie Especial und Los Machucos waren wir ja im letzten Jahr 2017 schon mal. Okay. Wenn du dich erinnerst, diese Ankunft mit diesen Betonplatten mit über 25%.
Ah, ja doch. Das löste bei mir jetzt Erinnerung aus.
Der Anfang von Froomes Einbruch, der dann doch so nicht stattgefunden hat. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob es exakt dieselbe Ankunft sein wird, aber ich denke schon. Und von daher dürfen wir uns da wieder auf ein riesiges Spektakel freuen. Die Etappe übrigens damals gewonnen von Stefan Denefil.
Wenn du das sagst, ich widerspreche dir da nicht, keine Sorge.
Einer der letzten großen Siege des Teams Aqua Blue Sport.
Ja, das, so langsam kommen die Erinnerungen, aber...
Er hat sich vor Contador noch knapp ins Ziel gerettet.
Ja, aber...
Um einige Sekunden.
Ich habe jetzt keine Bilder vor Augen, um ehrlich zu sein.
Ja, aber auf jeden Fall war das ein neuer Gipfelstein, ein weiterer im Radsport, diesen Berg zu befahren. Und der alleine ist schon schwierig genug, aber wenn man dieses Haifischgebiss davor noch sieht, dann werden die Fahrer schon sehr müde an den Fuße des Anstieges kommen.
Nach Las Machucos. Los. 6 kategorisierte Berge vorher. Ich finde auch, das täuscht so. Also, was ich komisch finde, manche. Also, das. Ich finde, die. Ich wüsste gerne, ob der Maßstab hier immer gleich ist. Mhm. Wahrscheinlich nicht, weil das sieht auf dem Papier jetzt erstmal im ersten Moment gar nicht so schlimm aus. Aber wenn man sich dann die Höhenmeter dazu anschaut, wird das ein Tag sein, wo viele Fahrer echt leiden werden und ein Sprinter auch morgens wahrscheinlich erstmal kurz ins Roadbook beißt, bevor...
Erstmal guckt, was er an Zähnen montiert hat.
Ja, ja wahrscheinlich, also da 39, 27, 39, 32, 34, 32, wenn er klug ist. Da befinden wir uns auch, um das mal mich wieder geografisch einzuordnen, Etappe Nummer 13. Hier ungefähr, ne? Ja, also ja, ganz also
im Nordspanien. Ich glaube, es ist in Kantabrien, oder?
Mhm.
Kantabrien, an, ja, genau. An der Grenze nach Asturien.
Mhm. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das klingt sehr plausibel für mich. Etappe 14, ich meine, nach so einem Tag kann man sich auch ein bisschen ausruhen. Wird dann wahrscheinlich so eine klassische Überführungsetappe.
Ja, wir fahren nach Oviedo, die Stadt, in der ich letztes, also 2018, auch im Urlaub war.
Ach, und? Weinweib und Gesang?
Ja, ist eine sehr schöne Stadt. Und aber wenn man sich die Etappe anguckt, spricht das nicht für die Charakteristik der Gegend, weil es ist eine,
ja.
Man fährt im Prinzip an der Küste lang und das ist natürlich eher flach, aber das Umland ist nur bergig.
Okay. Also wollte man, verdammt, jetzt habe ich mich hier verklickt, wollte man also es den Fahrern da ein bisschen leichter machen, vor allen Dingen nach dem Tag davor.
Und vor allem, wenn man denkt, was dann danach noch ansteht, hat man jetzt da mal ja, den Sprinter eine Etappe in Oviedo hingebaut, die denen zugutekommt. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das also die Anfahrt im Finale sehr kurvig und tricky sein wird.
Mhm.
Und was ich allen nur empfehlen kann, da gibt es also ein, also es ist nicht so wie in Deutschland so ein normales Fußgängerzonenpflaster, sondern das ist so mit so Riffeln drin, mhm. Und bei Ness ist es extrem rutschig.
Okay.
Also grippige Schuhe anziehen, wenn man da unterwegs ist.
Das nützt jetzt den Fahrern, also sollen sie lieber die Mountainbike greifen.
Dann. Ja, aber wer weiß, wo die Zielankunft dann ist. Also da haben wir auch schon erlebt, dass sie auf irgendwelchen Strandwegen stattfindet.
Okay. Ja, das stimmt wohl. Sind wir mal gespannt. Das ist die Etappe Nummer 14 am 7.9. Komisch dann, ne? Also an einem Samstag so eine eher unspektakuläre Etappe.
Ja.
Passt eigentlich nicht zum sonstigen Schema. 15. Tineo nach Santuario del Archebo. Boah. Klingt so, sieht so aus, wie es klingt. Also,
mhm.
Das sind, ich überschlag jetzt mal 600, 800.000, das werden schon so an die 3.000, 4.000 Höhenmeter wieder mal sein.
Und das auf 160 Kilometern nur.
Ja.
Verteilt. Also am Ende eine ganz, ganz schwere Bergankunft. Santuario del Acebo auf 1170 Metern. Ja, also man könnte schon fast sagen, das ist mit die Königsetappe dieser Vuelta. Zweimal erste Kategorie, einmal Especial und einmal zweite Kategorie. Also da wird sich schon herauskristallisieren, wer das am Ende gewinnen wird.
Wobei man dann ja auch noch die ganze letzte Woche hat, ne? Also wenn man vom Giro dieses Jahr, wir sind ja noch 2018, ne, da hat man am Anfang auch noch gedacht, okay, Simon Yates war, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch ganz gut im Rennen. Hätte so eine Etappe vielleicht dann auch mit vorne abgeschlossen und hat hinten raus dann wirklich erst eingebrochen. Wird auf jeden Fall ein Knaller. Also ist so ein Sonntag, den man sich dann auch schon mal im Kalender anstreichen kann, finde ich.
Ja, und ich glaube, dieser Puerto Pozo das Mujeres Muertas ist jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal im Programm der Vuelta, habe ich jetzt gelesen.
Muerta ist doch der Tod.
Genau, der toten Frauen.
Der Berg der toten Frauen?
Ja, Mujeres Muertas.
Mein Spanisch ist eine ganz verfängte. Der Dorf Verwerfer y una helado. Das ist so das, was ich kann. Also der Tod, der Berg der toten Frauen. Das werde ich mal irgendwie nochmal nachlesen. Also nicht, dass ich bezweifeln würde, sondern wie der Name zustande gekommen ist.
Und ja, was dann immer noch dazu kommt, wir sind in der Region Asturien und na, es ist mit dem Baskenland und dem umliegenden zwei, drei Regionen eigentlich so die Waschküche Spaniens, sprich, da ist immer hängen die Wolken tief und das Wetter kann sehr schlecht sein.
Aber kann auch sehr drückend schwül sein, ne? Also damit kommt ja auch nicht jeder zurecht.
Ja.
Und auch, aber da fährt man ja zum Glück nur in Anführungszeichen auf 1200, 1400, also ist jetzt kein Hochgebirge im klassischen Sinne.
Aber dafür fährt man fast von null los.
Ja, ja, nee, aber es gibt ja die typischen Fahrer, die bei 2000 Höhenmetern irgendwie 3, 2,5 Probleme kriegen, wenigstens bleibt denen das erspart, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sonntag, dann am 9.9. der Ruhetag, der Montag und am 10.9. Nee, was? Sonntag und Montag? Mhm. Eigentlich müsste doch dann Ruhetag dazwischen sein, oder?
Das kann auch am Dienstag kommen.
Ja, Dienst. Ah. Wer hingeguckt hätte, wäre klüger. Geht's eigentlich weiter, ne?
Ohne. Eine ähnlich schwere Etappe, also. Dafür sind die dreimal erste Kategorie jetzt am Ende und wieder nur 155 Kilometer. Aber ja, im Prinzip, also unterscheidet sich die Etappe jetzt nicht so super großartig von der vom Vortag, aber.
Ne, also am Ende nochmal 26 Kilometer und gut 1400 Höhenmeter, mein lieber Scholli.
Mhm.
Also würdest du dir jetzt, also. Jetzt mal, der die Gegend so ein bisschen kennt. Ne? Würdest du dir jetzt zutrauen, morgens loszufahren und die Etappe durchzufahren?
Das ist die Frage. Also ich weiß ja nicht, hast du diese Geschichte mitbekommen von der Frau, die jede Vuelta-Etappe in diesem Jahr vorher abgefahren ist?
Ja.
Ja, genau. Das ist dann noch eine sportlichere Leistung, als wie die Profis, die mit Verpflegung und Material hinten im Wagen da sich voll auf den Sport konzentrieren können.
Das ist jetzt aber nicht die Antwort auf meine Frage gewesen.
Mit dem entsprechenden Training, ja?
Nee, also. Jetzt morgen. Also morgen ist schon, stell mir mal vor, jetzt, ne, völlig, ne, morgen wäre schönes Wetter. Und ich würde sagen, ja, pass mal auf, Thomas, hier, ne, wir fliegen jetzt kurz mit dem Helikopter nach Pravia und dann fährst du mal den Berg, Berg der Toten Frauen war am Tag davor. Dann fährst du einfach mal kurz die Etappe rund. Was hältst du davon? Würdest du sagen, nee, macht keinen Sinn?
Nee, macht keinen Sinn momentan. Weil, ja, gut. Eher schon, wenn es dann in Richtung April oder Mai geht, aber jetzt momentan vielleicht, ja, joggen, aber nicht mit dem Fahrrad.
Ja, also ich würde mir das, glaube ich, noch nicht mal zutrauen, nach irgendwie einem Jahr Vorbereitung jetzt mal ordentlich. Weiß ich nicht, das finde ich schon. Also das finde ich schon eine Etappe, die ordentlich anfahrernackt. Wir sind immer noch ganz im Nordwesten, um das mal einzuordnen wieder.
Mhm. Und danach geht es dann aber auch in Richtung Zentralspanien.
Genau, also danach der Dienstag, der Ruhetag. Naja, und dann gibt es noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Aranja de Duero, den Ort kenne ich nur von Fußballstadien.
Guadalajara.
Da gibt es noch einen Fußballverein oder Stadion, ne? Warum ich das weiß, weiß der liebe Himmel.
Ja, aber es ist eine klassische Sprintetappe. Also es geht zwar auf, wie viel sind das? 400 Meter über Meer die ganze Zeit, aber eigentlich flach.
Ja, also finde ich auch gut. Frage ist ja immer grundsätzlich bei der Vuelta, wie viele Sprinter sind dann zu dem Zeitpunkt überhaupt noch da? Ne?
Die Frage ist, wie viele Sprinter gehen überhaupt an den Start?
Das ist die vorherstellende Frage natürlich, ne? Aber wie viele sind zu dem Zeitpunkt noch da oder haben sich ihre Vorbereitung für die WM schon abgeholt? Ja, aber mehr ist zu dieser Etappe auch, glaube ich, gar nicht zu sagen.
Überführungsetappe.
Ja, ganz klassisch. Danach, Comunidad de Madrid, Colmenar Viejo nach Becerril de la Sierra. Also um Madrid drumherum, würde ich behaupten, einfach mal, wenn ich den Namen richtig interpretiere.
Ja, zu der Etappe kann ich ein bisschen was erzählen. Ja. Also es ist eine Bergetappe ohne Bergankunft und das Jahr 2015 ist im Prinzip eine Kopie der Etappe als Tom Dumoulin von Fabio Aru aus dem roten Trikot gefahren wurde.
Okay. Also die Etappe ist jetzt genau wie 2015. Ist dieser Berg zweimal? Nee, der sieht aber sehr identisch aus. Mhm. Aha. 180 Kilometer. Du wirst wahrscheinlich schon wissen, was ich sagen werde, was mir daran nicht gefällt. Also immer diese Abfahrten ins Ziel noch, dass das immer noch sein muss. Ich meine, als Unterstützer dieser italienischen Fahrer, die sehr, sehr gut bergab fahren können, sagt ihr das natürlich sehr, sehr zu. Aber ach ja, das sind so die Etappen, wo ich mir vorher mal denke, hoffentlich geht's gut.
Ja, aber man kann auf dieser Etappe auch mit einer guten Mannschaft viel ausrichten, weil, ja gut, man hat da sozusagen drei Berge Anlauf, um dann ja, auch auf der Kuppe, du siehst ja oben, es ist ja noch ein Stückchen flach, geht nicht gleich bergab mit zwei Helfern, dann noch was auszurichten. Und genauso war es ja 2015, da hatte Tom Dumoulin nur 20 Meter auf der Kuppe Rückstand auf Aru und Landa war es, glaube ich, noch. Aber Astana hatte zwei Helfer vorne und die haben auf dieser Kuppe das Tempo noch so hoch gehalten, dass der gar nie mehr rankam und am Ende waren es Minuten im Ziel.
Ja, das sind diese Hochebenen, ne? Die dann den Leuten die Zähne ziehen können. Ja, bin gespannt. Also ist so eine Etappe, wo viel passieren kann. Vor allen Dingen, wie gesagt, wir befinden uns jetzt gerade am Donnerstag, sozusagen vor den letzten zwei wichtigen Tagen überhaupt. Bin gespannt. Ich sehe gerade, ich kann auch einfach hier draufklicken. Das macht das alles so viel einfacher. Ich voll Idiot. Ich habe die Steuerung der Vuelta komplett falsch verstanden. Endlich geht's los. Komisch, an dem Freitag vor dem Ende der Vuelta nochmal eine flache Etappe zu fahren.
Ja, dafür kommt dann, also kriegen die Fahrer jetzt in Anführungszeichen einen Erholungstag mit einer Flachetappe über 160 Kilometer. Gut, also es gibt einen Drittkategorieberg, aber weitestgehend sonst flach nach Toledo.
Ja.
Sagt den meisten ja was von dem Adler
von Toledo.
Ja. Ja. Ja, denke ich auch nochmal ein Anreiz für die Sprinter, sich da über die Berge zu quälen und vor Madrid nochmal einen Sieg abzugreifen.
Ja, wobei ich hier sehe, the finish will surprise them with a gentle 1 kilometer climb over cobblestones in Toledo.
Mhm.
Also gibt es ganz am Ende wohl nochmal 1 Kilometer.
Was jetzt so auf dem Profil auch nicht.
Überhaupt nicht zu sehen ist, ne?
Auf dem ersten Blick ersichtlich ist. Ah, vielleicht sind es auch nur so 4-5%.
Ja, das gentle climb, das wird wahrscheinlich nicht viel sein, ne? Aber dann nochmal auf Kopfsteinpflaster ist wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache dann in dem Moment.
Nee.
Kann man gespannt sein. So, jetzt klicke ich hier drauf, wie es sich jetzt viel einfacher darstellt. Arenas de San Pedro nach Plataforma de Gredos. Plataforma de Gredos klingt schon nach, ohne das Profil zu sehen, würde ich sehr viel drauf wetten. Nee, gar nicht so schlimm. Also geht den ganzen Tag bergauf, bergab, ohne Frage. Ne? Aber am Ende nur noch Kategorie 3 Berg.
Ja, aber es erinnert so ein bisschen an diese eine Giro-Etappe, was jetzt beim vorletzten Mal bei der Streckenbesprechung da auch schon gesagt hat. Man sorgt automatisch dafür, dass das Rennen schon 50 Kilometer vor dem Ziel ausgelöst wird, weil das Haupthindernis einfach so schwer ist mit diesem Puerto de la Peña Negra, dass dort automatisch eine Selektion stattfindet. Und wenn man was bewegen will, dann kann man es im Prinzip da nur machen.
Ja. Ja. Also ganz am Anfang, also wenn man jetzt irgendwie verrückt, möge er in Frieden in seiner Garage sitzen und an seinen alten Rädern putzen, ein Contador hätte man jetzt zum Beispiel noch zugetraut, direkt am ersten Anstieg, ne? Mhm. Also im Prinzip geht es ja die ersten 46 Kilometer auch gut bergauf. Der wäre in einer Situation, wo er dazu gezwungen wäre zu agieren, auch vielleicht mit irgendeinem anderen zweiten Fahrer im Handgepäck in der Lage gewesen, so verrückt zu sein, auch da schon anzugreifen. Aber ja.
Vom Profil her erinnert es auch so ein bisschen an die Etappe, wo Contador und Quintana 100 Kilometer vom Ziel ausgefahren sind und die Hälfte der Sky-Mannschaft aus der Karenzzeit flog. Aber was man insgesamt auch sagen kann, man braucht eine sehr, sehr gute Mannschaft, um diese Vuelta zu kontrollieren. Also es wird kein Leader ohne richtig gute Mannschaft.
Wer wird bei Team Sky dieses Jahr die Vuelta fahren auf Sieg?
Das ist die Frage. Also
ich glaube, wenn ich lehne mich jetzt mit einer Aussage sehr, sehr, sehr weit aus dem Fenster. Wenn aus welchen Gründen auch immer Erdal, hieß er doch.
Egan, ne? Bernal.
Bernal, mein Gott. Ernie Bert oder was. Wenn Bert, ich nenne ihn jetzt Bert 2, wenn er als Leader in die Vuelta gehen dürfte, wäre das sein Tag. Den Kaffee, den ich dir eben gemacht habe, da stand der Name in dem Kaffeesatz noch drin.
Halte ich jetzt mal dagegen, weil es noch ein sehr junger Fahrer ist, der jetzt auch noch nicht so die riesige Erfahrung mit 3 Wochen Rundfahrten hat. Und ich denke eher, es wird einer dieser 3 oder respektive 4 Leute, die bei Sky auf Gesamtklassement mit einer Grand Tour fahren können, wird bei der Tour als Verlierer rausgehen und sich dann die Vuelta als, ich will nicht sagen Rache, aber als Revanche-Pflaster krallen wollen und dementsprechend da auch mit sehr großen Ambitionen am Start stehen. Aber natürlich dadurch bedingt, dass das Team dann wahrscheinlich, was wir jetzt noch nicht genau wissen, aufhören wird, werden natürlich alle versuchen, sich bei der Tour ins Schaufenster zu stellen.
Ja, und vielleicht ist das dann sozusagen vielleicht gibt man ihm dann den Anreiz, okay, du kannst es bei der Vuelta machen. oder er macht es einfach, weil es ihn eh nicht mehr interessiert.
Das ist die Frage. Also ich denke, er wird, ist jetzt auch schon so durchgesickert, den Giro als Kapitän dann bestreiten können. Und ob man ihn dann noch zu Vuelta schickt, halte ich jetzt vielleicht nicht für so sinnvoll, einen so jungen Fahrer schon.
Nee, dann ziehe ich alles zurück, was ich vorher gesagt habe. Das mit dem Giro war mir noch nicht bekannt.
Okay. Ja, also kann ja auch gut sein, dass Sky sagt, der ist schon so weit, dass wir den auch zu Vuelta dann schicken.
Was, wie ist das eigentlich mit diesen Verträgen? Also er hatte doch vor kurzem eigentlich noch einen Zwei-Jahres-Vertrag.
Er hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben.
Ja.
Ja.
Kann er sich jetzt an die Wand hängen?
Klar, ja, das ist ein Pflaster ohne Wert. Ja.
Und, Pflaster ohne Wert, vollkommen richtig. Ja, und das war dann eigentlich auch schon die vorletzte Etappe. Ne? Dann geht es nur noch von Fuenlabrada nach Madrid. Ich sag mal so, das werden 100 entspannte flache Kilometer. Da tut sich keiner mehr weh.
Das übliche Schaulaufen auf der letzten Etappe.
Ja, ganz gut so. Also, das können wir jedes Mal aufmachen und können es jedes Mal we agree to disagree.
Mhm.
Da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung. Ist auch gut so. Das ist die Vuelta. Ich finde sie wenig spektakulär. Auf dem Papier jetzt erstmal. So, wenn ich mir so die Anstiege. Ich glaube, das wird aber trotzdem eine interessante Vuelta.
Ja, es ist jetzt mal ein bisschen veränderte Strecke und ein bisschen anderer Ansatz. Also sonst haben wir oft gesehen, viele Bergankünfte am Stück oder einfach mit einem Berg am Ende. Aber diesmal hat man das, finde ich, besser verteilt auf die 3 Wochen. Man hat ja auch in der 3. Woche jetzt für die Sprinter noch was geboten, Erholungsphasen für die Klassementsfahrer durch diese Flachetappen. Und auch am Anfang in der 1. Woche schon so 2-3 Sachen, wo man sagt, das selektiert das Klassement jetzt schon mal etwas vor. Und auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Zeitfahren am Anfang der 2. Woche zu setzen, ja, das machen jetzt auch nicht unbedingt alle Rundfahrten.
Nee, ist mal was anderes, ne? Wie sich aber, was das am Ende jetzt im Ergebnis bringt, also wie die, wird es das eine größere Spannung, wird es eine geringere Spannung, ne? Was passiert da? Das werden wir dann, wird sich zeigen, sage ich einfach mal so. Ne? Warten wir mal ab, was da kommen wird. Ich gucke jetzt gerade nochmal hier so auf unseren typischen Kanälen, ob sich da irgendwas getan hat, ob sich da einer gemeldet hat, was so einen Themenvorschlag hat oder sonst etwas. Sonst machen wir einfach weiter mit dem, was du noch auf dem Zettel hast und ich noch auf dem Zettel haben.
Mhm.
Aber das ist sozusagen unsere Einschätzung zur Vuelta. Meldet euch, gebt ruhig mal Rückmeldung, was ihr so sagt. Wie gesagt, ich finde es eine unscheinbare, aber mit Sicherheit spannend werdende Vuelta. So ist gerade mein Zwischenfazit.
Also auf jeden Fall würde ich den Parcours, also es ist mein persönliches Empfinden, jetzt noch an Stelle 2 hinter dem Giro einordnen, immer noch. Mir gefällt er besser als der Tour-Parcours, soll man so sagen.
Dir gefällt immer jeder Parcours besser als der Tour-Parcours, insofern ist das jetzt keine herausragende, wie soll man sagen, kein herausragendes Kriterium, ist auch genehmigt, ist auch okay, aber naja. Das Unscheinbare, ne? Also es lässt sich für mich schwerer einschätzen, weil jetzt der Covadonga zum Beispiel nicht da ist. Es sind so ein paar klassische Berge, die einfach nicht genommen werden. Ne? Und das,
Anglibu, Lagos de Covadonga fehlen jetzt beispielsweise, ja. Oder in der Sierra Nevada sind wir jetzt auch nicht großartig unterwegs.
Eben, also der komplette Südwesten wird ausgespart.
Mhm. Ja,
klar. Der im letztes Jahr, glaube ich, aber auch sehr viel bereist war. Insofern ist das jetzt auch für die Spanier als solches gerechte Sache. Ja, sind wir mal gespannt. Du hast noch ein paar Themen auf die Liste.
Ich hatte jetzt noch ein
paar. Vielleicht werfen wir jetzt die einfach. Oh, Entschuldigung. Lange Woche gewesen. Einfach mal so zu. Ich schreibe jetzt hier mal auf Themenvielfalt und setze auch die Kapitelmarke, die wir eben sträflich vergessen haben. Hier mal so einfach. Bum, 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 bum. Wo sind wir hier? Da. Schieß mal los.
Dennis Menschow wird sportlicher Leiter beim Team Gazprom Rusvelo.
Dennis Menschow, muss ich immer an das Zeitfahren damals in Rom denken, oder? Denke ich da richtig?
Ja. Und wo er vor dem Kolosseum gestürzt ist.
Ja. Und war. Nee, jetzt hätte ich ihn fast verwechselt mit Sergej Honcha. Klingt jetzt fast gleich, aber es sind komplett andere Menschen. Dein Gesicht sagt mir, ich sollte kritisieren oder irgendwas anderes sagen. Was.
Also viele Leute sehen das ja jetzt mit sehr viel Skepsis oder ja Betracht, dass jetzt wieder ein ehemals Verurteilter zurück in den Radsport kehrt, zumal noch zu einem russischen Team. Und dort sportlicher Leiter wird, aber um dieses Team ranken sich ja sowieso so manche Geschichten, beispielsweise dieses Giro-Bergzeitfahren zur Seiser Alm, was von Alexander Foliforov gewonnen wurde, der danach nie wieder irgendwie in Erscheinung getreten ist, davor oder danach.
Ja, vielleicht ist er auch ein zufriedener Mensch.
Aber der ist jetzt, glaube ich, im nächsten Jahr gar nicht mehr bei dem Team mit dabei und Gazprom, Rossvelo, die haben sich eigentlich im Prinzip immer nur beim Giro irgendwo platziert.
Dennis Menschow hat keine Wikipedia-Seite? Das finde ich auch irritierend. Hat weißes Trikot mal, Spanien-Rundfahrt zweimal gewonnen, Dritter bei der Tour de France, Giro gewonnen. Naja, also ne, ich glaube, das ist die Diskussion, die man dann wirklich schon fast auf der Metaebene führen kann, muss und soll. Welcher Ex-Profi, der Dreck am Stecken hat, soll noch, Zabel.
Haben wir in der letzten Folge auch schon diskutiert, dass es nicht mal ein Team gibt, das es anders macht. Aber ja, ob dann ausgerechnet jetzt das Team Gazprom Rossvelo dafür der Vorreiter sein kann und auch soll, steht für mich dann wieder auf einem anderen Blatt geschrieben.
Ja. Ja, ja, klar. Ne? Also wenn schon mehr Schatten als Licht auf einem Team liegt, dann noch so jemanden reinzuholen. Schwierig. Also, ich habe hier gerade noch gesehen, also es war früher diese Kniegeschichte, ne, die angeblich der Grund war, warum er ausgestiegen ist, aufgehört hat.
Wurde dann aber nachträglich, glaube ich, noch gesperrt.
Ja. Warum ist der dritte Treffer, wenn man Dennis Mensch auf Wiki eingibt, der Wikipedia-Eintrag von Francesco Mangebo? Weil sie zusammen im Team waren? Auch komisch. Sehr, sehr kurios alles. Nun denn. Soll ich vielleicht ein Thema noch einwerfen jetzt? Dann können wir uns ein bisschen. Wie schauen wir Radsport? Also, so, wie konsumieren wir das, die Bilder?
In welcher Art und Weise oder in welcher Mediumsform?
Beides. Wir haben ja heute nicht viele Themen, da können wir einfach beides sprechen. In welcher Form und in welcher Weise? Jetzt muss ich kurz überlegen. In welcher Form? Ich verstehe den Unterschied nicht. Kannst du mir erklären? Ja,
wie intensiv wir das verfolgen oder wie nah wir dabei sind.
Also, wenn ich die Möglichkeit habe, mir Radsport im Fernsehen oder auf dem Rechner oder so anzuschauen, im Sinne von, ich schaue eine Übertragung oder ich schaue mir eine Aufzeichnung oder eine Zusammenfassung an, dann konsumiere ich das schon so sehr aufmerksam. Weil, also durch Arbeit und Familie und so weiter hat man wenig Zeit und dann, wenn ich mir die Zeit dafür freischaufel, möchte ich dann mich auch nicht nebenher noch ablenken. Nicht irgendwie Second Screen noch laufen lassen oder stricken dabei oder wie, keine Ahnung, Fußnägel schneiden. Dann konzentriere ich mich auch wirklich darauf.
Ja.
Das Einzige, was sein kann, dass ich bei Zusammenfassung, das war ja auch im letzten Jahr sogar, als ich immer gesagt habe, sag mir doch mal, wann es losgeht, ab wann ich gucken muss. Mhm. Weil dann hatte ich auch nicht diese Zeit. Hörst du das auch? Oder nur ich das? Ich glaube, meine Frau hat eine Disco nebenan aufgemacht im Wohnzimmer. Ich weiß nicht, also kurios. Fahrten zurück. Also wenn ich mir die Zeit schon freigeräumt habe, ne, und dann weiß ich von dir vielleicht im besten Fall noch, ab wann es richtig losgeht, dann konzentriere ich mich auch darauf. Da gucke ich nichts nebenher noch oder ne, wie viele es machen, ja dann am Telefon noch was schauen oder dann bin ich zu 100% da. Und bei dir ist es ja ein bisschen anders, weil du verfolgst die Etappe von Anfang bis Ende. Also da wird ja nebenher noch irgendwie was anderes passieren.
Es kommt natürlich auch drauf an, man geht ja an eine Etappe immer mit einer bestimmten Erwartung auch schon heran. Wenn ich jetzt sehe, da steht dreimal Ohr-Kategorie auf dem Programm, dann kann ja jeden Moment irgendwas Entscheidendes passieren. Ja. Aber wenn ich sehe, es gibt am Ende einen Anstieg der dritten Kategorie, der das Etappenfinale bildet, dann lasse ich es auch im Prinzip nur nebenher häufig laufen oder Also wenn ich aber die Zeit habe, wie du auch, dann schaue ich es mir auch möglichst von Anfang bis Ende.
Ja, das kriege ich nicht hin. Also das kriege ich zeitlich einfach nicht hin. Deswegen, das, was es im letzten Jahr war, ich habe mir auch schon überlegt, dass man das irgendwie eigentlich als Service anbieten sollte. Also man müsste einfach, es gab früher mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, es gab mal vor Urzeiten, habe ich das genutzt, eine App, als man noch mehr lineares Fernsehen gesehen hat, die hat ja angezeigt, wenn die Werbeunterbrechung vorbei ist. Die wurde damit gespeist, dass, keine Ahnung, wenn, ne, die App wird jetzt, sag ich mal, von 20.000 Leuten genutzt. Die saßen alle vorm Fernseher und haben die Sendung auf dem Privatfernsehen XY, Aktenzeichen X, nee, es ist ZDF, was gibt es denn privat, was man überhaupt gucken kann? Fußball läuft ja auch ab und zu auf dem Privat, ne? Die haben bei RTL Fußball geguckt und haben alle auf den Knopf gedrückt, wenn die Werbeunterbrechung anfing. Und haben auf den Knopf gedrückt, vor allen Dingen, wenn die Werbeunterbrechung zu Ende war. Das heißt, du konntest in der Zeit, in der Werbung war, einfach was komplett anderes machen und hast dann ein Signal gekriegt, alles klar, Werbung ist zu Ende, und hast das dann weiterschauen können. Ob Film, Fußball oder was auch immer. Das so ein bisschen weitergedacht, eine App, wo einfach dann dir nach einer Etappe nicht das Ergebnis und sonst irgendwas gemacht wird, sondern so nach dem Motto, alles klar, von 100 Usern, die es genutzt haben, haben 80 gesagt, schau rein ab Kilometer 150. Und dann vielleicht von allen Usern, die was gesagt haben, den Mittelwert nehmen, und dann weiß man das auch. Also so, was ich, wenn du mir jetzt sagst, schau ab Kilometer 180, dann weiß ich, dass ich dem vertrauen kann, und dann, ne, aber dass man sowas, das, ja, also wenn jemand draußen so eine App schreiben möchte, bitte gerne. Wissen wir, okay, also wie wir es konsumieren, nee, das war, in welcher Art und Weise? Mhm. Wie konsumieren wir es? Also auf welchen Medien? Ich konsumiere, glaube ich, behaupte ich jetzt mal, 90% der Berichterstattung, nee, 90% ist falsch. Ich glaube, ich konsumiere sehr viel gelesen, also nachgelesen, Berichterstattung darüber, Einordnung und so weiter, dann konsumiere ich es vor allen Dingen im letzten Jahr als Podcast. Ich habe fast jeden Tag, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das ist das Problem, den Podcast von den Kollegen, ich nenne es jetzt einfach mal Kollegen, obwohl sie eigentlich das professionell machen. Ich höre einen Podcast dazu, wo am nächsten Tag immer eingeordnet wird, was passiert ist, und auch ein bisschen kommentiert wird. Das finde ich eigentlich immer ganz angenehm und gibt einem auch nochmal so ein bisschen dem Ganzen eine andere Ebene, und zwar
mein Sportradio.
Mein Sportpodcast, genau. Radsport auf meinen Radsportcast. Die haben auch eine Zusammenfassung der Vuelta gemacht. 44 Minuten, wie lange sind wir denn? Wir müssen nicht schlagen. Nee, aber das konsumiere ich auch. Vor allem, wenn ich zur Arbeit fahre, ne? Ich fahre ja eh 45 Minuten, dann kriegt man ja so eine Folge rum. Und wenn ich die Gelegenheit so habe, Live-Fernsehen zu gucken, mache ich das gerne. Dann Eurosport natürlich. Auch gerne da mal die Kommentatoren gewechselt. Also auch mal die englischen, um mal einen anderen Ton reinzukriegen. Und sonst auch gerne die Zusammenfassungen auf Eurosport. Aber dann vornehmlich Eurosport, und das dann auch wir des Eurosport-Players, den wir auch dank eurer Spenden finanzieren konnten. Das ging jetzt an die Hörer. Illegale Streams von irgendetwas nutze ich nicht, weil ich wüsste nicht wo, und das kriege ich, also wenn ich die Zeit investiere, dann ist es meistens so wichtig, dass ich es eh über Eurosport bekomme. Also das ist ganz einfach bei mir. Also ich weiß, du guckst auch irgendwelche kleinen italienischen Rennen, wo ein Kameramann von seinem Mobiltelefon streamt. Dafür fehlt mir die Zeit. Ne? Wie konsumierst du es? Also auf welche Art und Weise, auf welchen Kanälen?
Ja, lineares Fernsehen. Und dann aber auch, wenn ich es mal nicht sehen kann, dann halt on demand.
Also okay. Wo schaust du das dann on demand?
Also im Player kann man es dann ja nachschauen.
Wo im?
Im Player.
Ach so, im Eurosport-Player.
Ja, genau.
Ja, okay.
Und ja, wie gesagt, sonst auch, ja, wenn es halt nicht im Fernsehen läuft, im Webstream.
Mhm. Dann aber auch von den Veranstaltern gibt es da auch, gibt es zum Beispiel bei UCI, gibt es ja auch das Rennen einfach auf dem YouTube-Kanal, genau, zum Beispiel. Ja. Ne?
Zum Beispiel.
Ja, also stimmt, das kommt auch noch dazu. Ne? Also wenn so ein Rennen mal nicht offiziell gezeigt wird und das läuft dann irgendwie im YouTube-Kanal von der UCI zum Beispiel, kann man das doch schauen. Das ist ja auch gerade im Cross-Bereich. Also ich schaue kaum Cross-Rennen, aber was da ja auch sehr
verbreitet ist. Da gibt es ganz viel, ja. Und ich schaue mir aber auch ganz oft die Rennen mit anderen, also mit ausländischen Kommentaren.
Weil du aber auch die Sprache viel besser verstehst. Also ich es jetzt zum
Beispiel. Ich finde den Ansatz des Kommentierens auch sehr spannend, wie andere über die Rennen berichten. Also da ist halt oft der Fokus ganz mehr auf die Aktualität gelegt. Also da wird halt jede 5 Minuten dem Zuschauer, sage ich mal, erklärt, wie jetzt gerade der Stand im Rennen ist. Also man muss ja sich auch immer da reinversetzen und sehen, dass nicht jeder von Anfang bis Ende bei der Etappe dabei ist. Und wenn ich dann halt nach Hause komme um 16.30 Uhr, dann ja, muss ich halt erstmal schauen, wie sieht es überhaupt gerade aus. Also es hilft mir nichts, wenn dann einer durchgehend irgendwas erklärt. Und das ist halt, finde ich, bei den ausländischen Kommentatoren noch viel mehr eingeprägt, dass die Leute viel mehr abholen.
Okay, also so eine Art Zwischenzusammenfassung. Dann geben. Wie war das denn nochmal? Es gab da früher bei, das fand ich auch immer cool, bei Olympia, in den Olympischen Spielen, die Olympiade ist ja der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen, gab es ja immer so Telegramm. Erinnerst du es noch so in den, ich erinnere es so vor allen Dingen in den 90ern, an den 80ern, Anfang 90er. Das ist so einmal die Stunde irgendwie so eine 5-Minuten-Zusammenfassung, alles bisher geschehen ist. Sowas in der Art, man ist
ja dann. Das gab es früher bei der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung auch Toronblock.
Ja, genau.
Da wurde in einer Minute die Etappe nochmal zusammengefasst, was gerade passiert ist.
Ja. Da gab es aber noch die Tourkultur. Habe ich das mal erzählt, dass meine Frau ihre Bachelorarbeit über die Tourkultur geschrieben hat? Mhm. Habe ich? Okay, dann streichen wir das jetzt schnell mal jetzt raus. Ich finde das einfach manchmal schön, eine andere Stimme zu hören. Also die englischen Kommentare liegen mir jetzt einfach noch am nahesten, weil ich da am meisten verstehe. Finde ich immer ganz, ganz, ganz apart. Und es schult ja auch die,
Wenn man zum Beispiel beim Broadcaster schaut, die haben ja ganz oft auch andere Übertragungsmöglichkeiten. Die haben dann halt noch einen Motorradreporter oder die haben Leute im Ziel stehen, die gerade sagen, wenn da jetzt ein Unwetter kommt oder irgendwas Spektakuläres die Fahrer dort erwartet.
Ja. Ja, ja.
Und was ich auch ganz oft mache, bei so Bergetappen gucke ich mir vorher die Rekognoszierung der übertragenen Gesellschaft an. Also gibt es ja
die
oft.
Watt?
Die Rekowatt? Wenn die halt vorher die Etappe abfahren und das machen die halt häufig mit irgendwelchen Ex-Profis und dann gucke ich mir an. Der sagt dann halt, da und da ist die Schwierigkeit und das ist eine besondere Schlüsselstelle im Rennen und das gibt es beispielsweise bei den Spaniern, macht das immer Pedro Delgado, der da mit ein paar Leuten immer losfährt und sich die einzelnen Bergetappen anguckt. Oder im italienischen Fernsehen gibt es das auch, bei den Franzosen auch. Und das finde ich ein sehr gutes Format.
Ich habe auch mal, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, wo irgendeiner das Stilfzer Joch dann komplett hochgefahren ist mit Geschwindigkeitsanzeige und Pulsanzeige und alles. Ich finde das manchmal ein bisschen ermüdend. Also ich denke mir nochmal, wer guckt sich das an? Das ist genauso wie wenn ich jetzt
bei... Aber beispielsweise früher habe ich sowas auch oft genutzt. Also es gibt beispielsweise bei YouTube einen Mitschnitt von Davide Cassani, der den Zonkolan mit der Aufzeichnung, die du gerade gesagt hast, hochfährt. Und beim Rollentraining macht das dann schon Spaß.
Ja, macht schon Spaß. Aber es ist, sagen wir so, es ist wie... keine Ahnung, über Glas laufen und dann doch noch die Socken anhaben dabei. Ne?
Oder wenn du den Berg selber abfahren willst, dann kannst du keine bessere Vorbereitung haben im Prinzip.
Wenn ich den Berg in einem, ich sag mal, Rennen oder in einer auf Zeit oder so fahren wollen müsste, würde, könnte, sollte, klar, dann schon. Aber ich fahre ja, also wenn ich jetzt sowas wie, keine Ahnung, Galibier, Alpe d'Huez oder Stetzerjoch oder so hochfahre, dann mache ich das ja aus Spaß und weil ich es genießen möchte.
Aber dann weißt du auch schon, welche Kurve kommt wann, wann wird es besonders steil.
Das nimmt mir Überraschung, das ist doch schön, wenn ich gar nicht weiß. Ich weiß ja, okay, es sind so und so viele Kilometer, also das schaue ich mir ja gerne an. So, ne, bei manchen Bergen muss ich das ja noch nicht mal wissen, beim Mont Ventoux weiß ich jetzt auch vorher schon, ne, das sind halt, keine Ahnung, wie viel waren es, x Kilometer. Das reicht mir, ich weiß ja, so viele Höhenmeter habe ich, so viele Kilometer habe ich. Irgendwie muss ich da halt hoch. Da muss ich jetzt nicht noch wissen, welche Schlüsselstelle. Also die Schlüsselstelle ist, wo ich oben bestenfalls angekommen bin und das reicht mir dann schon. Ja, weil da kommst du mir nicht auf die Zeit an. Da will ich ja, also wo ich das Bild jetzt hier auch sehe, als ich den Ventoux hochgefahren bin, da ging es mir ja mehr um das Erleben und zu wissen, ob ich da jetzt 10 Minuten länger brauche oder nicht. Ich bewege mich einfach so auf dermaßen radsporthistorischem Boden. Da ist mir dann egal, wie lange ich da brauche. Da gibt es keine Schlüsselstelle. Die ganze Strecke ist eine einzige Schlüsselstelle. Prost. Ja, also hörst du auch noch Podcasts dann? Also so zu so Geschichten?
Auch, ja.
Welchen? Was? Also damit wir vielleicht...
Ich höre mir oft den Cycling News Podcast an. Und
Das ist der gleiche, ne? Also den nicht?
Nein, das ist ja ein englischsprachiger Podcast.
Ah, okay. Cycling News.
Und auch während der Tour de France sehr oft den Podcast von Lance Armstrong.
Was ist aus dem Thomas geworden? Das ist schon Lance Armstrong.
Und es gibt noch einen Podcast, den ich sehr empfehlen kann. L'Ultimo Kilometro. Das ist so ein italienischer Podcast, aber die senden jede Woche eine Sendung zum aktuellen Radsportgeschehen und haben auch immer sehr interessante Interviewpartner. Das sind jetzt nicht so die ganz großen Namen, aber die haben da halt mal den Giovanni Visconti für 2 Minuten in die Sendung geschaltet und interviewen den dann halt zu seinen Saisonzielen und so.
Okay.
Gibt es jede Woche auch auf YouTube zu hören.
Aber auch natürlich
in den Wer da einigermaßen was versteht, der kommt ganz gut mit.
Okay, Cool. Also bin ich neidisch. Mir geht diese Sparte nicht ab. Gut, ich hoffe, ich weiß nicht mehr, welcher Hörer das gefragt hat. Ich glaube, Klaus. Aber ich gestehe ganz offen ehrlich, diese Frage steht schon so lange im Raum, dass ich nicht mehr weiß, genau wie der Name war. Sieh es mir bitte nach, du Hörer, dessen Frage so lange aufgeschoben wurde. Aber ich hoffe, dass wir damit diese Frage hinreichend beantwortet haben. Und sollten sich dann noch, wie soll man sagen, Anschlussfragen ergeben, dann melde dich einfach nochmal. So, ich würde mal kurz sagen, eine Pause machen, um was zu trinken zu holen. Mhm. Und dann sind wir in einer Sekunde wieder da. So, jetzt müsste die Aufnahme auch weitergehen und das sieht ganz gut aus. Falls der Stream die ganze Zeit weitergelaufen ist, dann Glückwunsch, dann habt ihr was gehört, was wir nicht gesagt haben. Aber jetzt sind wir sozusagen nach einer kleinen Pause und einem zurück mit vollem Glase wieder da. Du hast noch weitere Themen. Schieß mal los.
Und zwar habe ich jetzt noch ein recht bemerkenswertes Interview gelesen mit Brent Copeland, war das, glaube ich, dem Chef von Bahrain Merida, der gesagt hat, Phil Bauhaus wird im nächsten Jahr der Kapitän, unser Kapitän für die Sprints.
Okay. Kennt der Phil Bauhaus genau? Also, aber findest du es nicht ein bisschen verfrüht?
Nee. Das sozusagen, ja, aber es war auch die Anmerkung, dass Marcel Siebeck da hundertprozentig als Anfahrer der Mann sein soll, der ihn pilotiert, fand ich schon bemerkenswert. Und dann wurde auch nachgefragt, weil der Siebi ist ja jetzt auch schon ein bisschen älteres Semester, ob das denn so gewollt ist. Alles. Und dann sagte er, ja, also man vertraut da voll auf die Erfahrung von ihm. Er hat ja jahrelang André Greipel immer in die richtige Position gebracht und bin ich jetzt mal gespannt, ob das dann auch so klappt, weil mit Colbrelli will man scheinbar, hat man ja einen weiteren richtig guten Sprinter eigentlich im Team, aber mit dem will man weiter in Richtung Klassiker anpeilen.
Okay. Finde ich krass. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, die Kombination Siebeck, Bauhaus ist jetzt keine große Überraschung, ne? Also wofür man Siebeck eingekauft hat. Aber dass man so, wen haben wir denn noch hier bei Rhein Merida, so der da noch fahren könnte? Naja, du kennst die Colbrelli, wird dann auf die Klassiker gehen, sagst du? Mhm. Naja.
Ja, es wäre halt derjenige, den man sonst in den Sprints hätte erwartet. Mhm. Aber gut, dann wird man wahrscheinlich auch das Rennprogramm
dementsprechend
abstimmen, dass Bauhaus dann eher bei den Rundfahrten am Start steht und Colbrelli dann klassikerspezifisches Programm bekommt.
Mhm. Ich bin gespannt, ob wie alt ist Phil Bauhaus jetzt? 24 vielleicht?
Er ist noch recht jung, ja. Hatte jetzt aber, glaube ich, auch im letzten Jahr nicht die riesigen Erfolge, von daher.
Ja, eben, und dass man ausgerechnet dann sagt, alles klar, hier, das ist unser Mann für die Sprints, also mit dem, was er im letzten Jahr da irgendwie gezeigt hat, also hier mal eine Etappe bei der Abu Dhabi Tour, aber zweiter bei Down Under Tour, das sind jetzt eigentlich nicht die Ergebnisse, die man sagt, da setzen wir auf den.
Vor allem, weil wir es beim letzten Mal jetzt besprochen haben, dass McLaren da einsteigt und Bahrain Merida auch so ein bisschen in Richtung Ablösung des Team Skies an der Spitze der World Tour schielt. Ja, da hätte man dann auch vielleicht erwarten können, dass die ein anderes Kaliber an Sprinter holen, aber die scheinen da langfristig was aufzubauen.
Ja, also wäre eigentlich cool, also würde mich ja freuen, ne? Aber hoffen wir, dass sie recht behalten.
Und oftmals ist es ja auch so bei den Sprintern, dass da immer nur dieser letzte Tacken fehlt. Also bei Pascal Ackermann haben wir es auch gesehen in der letzten Saison. Der ist auf einmal voll durchgestartet und war vorher immer so ein bisschen, haben wir gesagt, da fehlen vielleicht noch 10% und so oder so oder ein Erfolgserlebnis, um dann einfach auch so eine Siegesserie starten zu können.
Ja. Na, hoffen wir dem Team Bauhaus Siebeck da alles Beste, weil ich weiß auch nicht, wie geduldig die da bei Merida Bahrain sind. So, wir hatten gerade ein kleines Problem. Wir wissen nicht, woher es kommt. Es lag an der Software. Also es ist jetzt nicht, dass ein Tier reingekommen wäre oder brennt. Wir haben irgendwie was ganz Komisches gehabt. Und wir waren Stichwort, wir wissen nicht, wie geduldig Merida Bahrain, mein Gott.
Bahrain,
warte, ich schnink nochmal einen Druck. sind in dem Fall, wünschen wir Ihnen nur das Beste. Was hast du noch so auf der?
Zwei Sachen noch.
Ja.
Primoz Roglic wird den Giro d'Italia im nächsten Jahr auf Gesamtwertung fahren und bei Jumbo Visma dafür Steven Kreuzweg sich wieder auf die Tour de France konzentrieren.
Was habe ich denn die Tage noch? Also Primoz Roglic Giro gefällt mir sehr gut. Den hatte ich ja schon, wo hatte ich den dieses Jahr? Ach, den hatte ich bei der WM als Geheimkandidaten.
Wurde da aber leider.
Hüllen wir den Mantel des Schweigens über meine Prognose in dem Zusammenhang. Ja, und De Gendt, wie war das nochmal? Welche Geschichte wäre das? Wer drei Grand Tour nächstes Jahr fahren würde? War es nicht auch De Gendt?
Ich glaube schon, ja.
Ja, also können die sich so bei. So, hatten wir nicht darüber gesprochen, wie man das Team wirklich ausspricht?
Mhm.
Man spricht das U wie ein Ü aus.
Ja.
Jumbo.
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 Wie ich es gesagt habe.
Ja, wusste ich nicht. Aber ich habe am nächsten Tag direkt meinen holländischen Kollegen gefragt. Der meinte so, man musste aussprechen U wie Ü. Jumbo. Nein, er spricht perfektes Deutsch. Der hat mir das geklagt. Ich muss mal gucken, ob ich den auch entdecke. Er hat mir gesagt Jumbo. Ja. Hat er so gesagt. Stimmt dann auch so.
Dann wäre das auch geklärt, ja.
Ja. Der Stefan hat mir das gesagt. Fuhr auch mal für Team Sparkasse, La Monta.
Landbaukredit.
Wo?
Das letzte Team.
Das kennst du?
Ja.
Mhm. Naja. Ja, auf jeden Fall. Wo waren wir stehen geblieben? Roglic, Giro.
Der nächste, der sich jetzt für den Giro d'Italia als Hauptsaisonziel entschieden hat.
Ja, gut. Also gefällt mir. Also mehr Leute für den Giro. Also ich finde das vom letzten Jahr.
Und zumal das ja mit Kreuzweg in diesem Jahr auch schon sehr gut bei der Tour de France funktioniert hat, wo ich immer noch der Meinung wäre oder bin, dass er ohne diese Aktion auf der Alpe d'Huez Etappe vielleicht noch weiter vorne gelandet wäre im Klassement, was ich ihm aber nach wie vor sehr, sehr hoch anrechne, dass er da schon sehr früh vor dem Ziel angegriffen hatte.
Ja, ist ja auch noch jung, also da kann man solche Sachen noch eher entschuldigen, sozusagen.
Und gleichzeitig haben sie ja auch ihre neuen Trikots jetzt vorgestellt.
Oh, such mal, kenne ich noch gar nicht. Also Troglic Zero, Giro, De Gendt, Tour de France, ich muss ja noch mitschreiben, alles ganz analog. Jumbo, Visma, Jobs, Jersey. Gucken wir mal, was wir da so sagen. Ja, also ich finde mit den Trikots, da machen sie nicht richtig was falsch und nicht richtig was gut. Die sind, also man weiß immer, wer es ist. Das muss man ihnen lassen. Aber
gelbe trotzdem. Trikots mit schwarzer Aufschrift.
Ja. Und hier, ne, am 1. März fährt auch Wout van Aert. Dort okay. kann man auch immer gespannt sein, wie sich so ein Crosser da entwickelt und da auf der Straße sich präsentiert. Endgeschwindigkeit und Durchhaltewillen haben die bestimmt. Muss man mal gucken.
Ja, haben wir jetzt schon gesehen in diesem Jahr bei der Europameisterschaft, wo Van Aert und der andere große Crosser den Straßenprofis die Nase gezeigt haben.
Van Poel?
Van der Poel.
Genau,
Van der Poel. Van der Poel. Haben da ja mehr oder weniger das ganze Feld bei der EM dominiert. Am Ende hat zwar Trentin gewonnen, aber das war schon à la Bonheur.
Ja, die Jungs können es einfach. Ne? Das sieht man ja jetzt auch. Ich würde lieber Cross fahren als Cross gucken. Aber das ist schon bewundernswert, was die da leisten können. Also was die da drauf haben. Und ja, was hast du noch? Du hast noch hier ein
Trikot, Schild. Was mir sehr gut gefällt, muss ich sagen, ist das der Vereinigten Arabischen Emirate, die das jetzt auch vorgestellt haben. Ist ein bisschen anders designt als jetzt in der letzten Saison noch, sondern mit viel mehr Weiß drin, also viel weniger Schwarz und mit dieser Flagge und den großen drei Buchstaben.
Aber was hat man denn ihm hier in Kaffee getan? Also Mr. Segeluhr 2019. Also auf dem Bild sehen die, ich meine, klar, er hat hier, wie heißt er nochmal?
Dan Martin.
Ein paar Ringe unter den Augen, junger Vater, ne, halbe Jahr alt Kind, weiß man, es ist ja halt zu Hause los. Ihm hat man, glaube ich, gesagt, pass mal auf, du fliegst Touristenklasse nach Hause. Ja, und ihm hat man gesagt, du fliegst gar nicht, du fährst mit dem Fahrrad nach Hause.
Aber ich glaube, Alexander Christoph, der guckt immer so.
Ja, aber nee, also der guckt da schon richtig böse. Also das, ich glaube, den Gesichtsausdruck, der ist gar nicht von dem Bild, den haben die rausgeschnitten. Das ist eigentlich das Foto, als ihm wie hieß es, als ihm Kartuscha gesagt hat, du bist zu dick für Frankfurt. Ja. Das war seine Gesichtsreaktion. Hat er sich selber als GIF gemacht und hat das dann draufgesetzt. Was wir jetzt gerade sehen auf der Seite von den Arabischen Emiraten, also dem Team Arabische Emirate, das Foto, also wie das neue Trikot aussieht. Und hier, der Friseur, einfach nur Werbeplatz vom Glück. Also guck das ruhig mal an. Diese Seite hat sehr viel unterhaltenen Wert.
Aber ich finde es gut gestaltet.
Ja, doch, ich finde es jetzt auch schon okay. Mir war bis dato nicht klar, dass die auf Colnago fahren.
Doch, doch, die haben Colnago-Fahrräder.
Ja, ist auch schön, dass so eine traditionelle Firma dann nochmal.
Ist ja auch eigentlich im Prinzip ein italienisches Team.
Ja.
Nachfolger der Lampre-Mannschaft.
Mit Jan Martin und Alexander Christoph als. Nee, aber Nibalis und so weiter und so fort. Quatsch, Nibalis.
Fabio Aru.
Aru meine ich doch. Haben die auch Fabi hier oben draufstehen?
Februar.
Ja. Gut. Das haben wir. Haben wir noch was?
Das wär's so im Prinzip, was ich an.
Das wär's für heute. Jetzt sitzen wir schon mal hier zusammen. Also, wenn jetzt, ne, es kam jetzt irgendwie, habe ich. So in Kommentaren noch so bekommen. Ein Kommentar zum Gravel-E-Bike Cannondale Synapse Now. Das ist mehr so ein Velo-Snack-Thema. Ich glaube, das wäre hier falsch aufgehoben. Ich guck grad mal, ob nach via Twitter noch Themenvorschläge reingekommen sind. Aber es kam jetzt auch alles relativ kurzfristig. Das hätte ich vielleicht mal heute Morgen sagen sollen, nicht posten. Nee, sonst kam nichts rein. Was können wir noch sonst besprechen? Wir können natürlich einfach mal gucken hier, was Cycling News so berichtet, ob wir da noch so vielleicht den einen oder anderen Interessante finden. Interessanten Kommentar abgeben zu können. Und ansonsten, Dumoulin, manche wundere ich über mich. Ja, mache ich auch. Ne? Thomas führt einen Auftrag des Empires Excellent aus. Most Excellent Order. Ja, okay. Ist jetzt auch nichts, was irgendwie besonders wäre. Also ist schon so ein bisschen zwischen den Jahren auch wahrscheinlich ruhige Zeit.
Wird ja, und ansonsten sind es ja jetzt. Ich glaube, am 18. oder am 16. Januar geht ja dann auch schon die Tour d'Auvergne los.
Ja, also es dauert gar nicht mehr so lange. Ich glaube, ich habe heute von irgendwem den Tweet gelesen, in 9 Wochen gehen die Klassiker los. Oder nee, in 3 Monaten, kann das sein?
Ende Februar ja schon.
Ende Februar, ja, das wären ja diese 9 Wochen. Das wäre in der Tat interessant zu sehen. Also Vittoria sucht 500 Reifentester. Das, Da werde ich doch mal mich melden. Ja, dann würde ich sagen, stoßen wir nochmal an auf das vergangene Jahr und unsere Leistung da. Hatten wir schon Fahrer des Jahres, hatten wir gesagt? Oder Rennen des Jahres?
Radsport-Moment des Jahres hatten Moment. Wir gesagt.
Sagen wir doch den Fahrer des Jahres.
Boah, das ist schwierig.
Ja.
Einen Fahrer des Jahres auszurufen, im Prinzip muss man schon fast sagen, Geraint Thomas. Weil das nach etlichen Versuchen endlich geschafft hat, überhaupt eine Grand Tour-Folge zu beenden und dann gleich noch die Tour de France zu gewinnen.
Ja. Im Prinzip hat er das gemacht, was ich Richie Port gegönnt hätte. Die sind ja so ein bisschen auf einer, wie soll man sagen, auf einer Welle geschwommen. Haha, Richie Port schwimmen, ne?
Ja, die standen eigentlich vor dem Jahr so ein bisschen alle beide auf einer Stufe, wo man gesagt hat, über 3 Wochen können die das nie halten oder sie schaffen es nie, ohne Pech, Sturz, Defekt oder sonst irgendwie was durchzukommen. Aber er hat es jetzt in diesem Jahr geschafft, vielleicht macht es ihm dann Richie Port im nächsten Jahr nach.
Das würde mich wirklich ausgesprochen freuen. Mal abgesehen davon, dass ich im nächsten Jahr natürlich jedem der Sky-Fahrer wünschen würde, dass sie nochmal einen Vertrag irgendwo bekommen, außer denen, die jetzt alt genug sind und ausgesorgt haben. Aber wenn der Port das nochmal packen würde, das wäre echt grandios. Entschuldigung. Das wäre wirklich, das würde mich für ihn persönlich freuen. Muss er ja egal, welche Rundfahrt es jetzt ist, das wäre toll. Ja, ich glaube auch, Gerard Thomas ist für mich und vor allen Dingen nicht nur wegen des Sieges der Tour, sondern auch, ich erinnere mich an das Bild, was wir beim letzten Mal hatten, ne? Thomas macht den Ulle. Auch, dass er sich danach gefeiert hat lassen und selber gefeiert hat und dann vielleicht auch mal nicht auf jedes Gramm geguckt hat, ne? Das macht ihn als Fahrer, finde ich, auch noch sympathisch. Tolle Sache. Und Fahrer des Jahres für mich, also ich möchte einmal Thomas aussuchen und natürlich Valverde mit seinem WM-Sieg. Und auch wenn ich jetzt nicht so ein Fan bin wie andere hier in dem Podcasterkreis, die nicht anwesend sind, aber trotzdem im Velo-Race sehr oft beteiligt sind, da muss man einfach mal einen Hut vorziehen. Wie man zu der ganzen anderen, zu der Vergangenheit und dem, was da irgendwann mal passiert ist, steht, wie auch immer, das kann man vielleicht mal ausblenden. Aber dass da noch so vielen Jahren da die WM geholt hat, das muss man einfach auch mal als herausragendes Ereignis, sowohl als Momente als auch Valverde mit seiner Leistung über die ganze Saison auch so vielleicht mit dieser unseren Auszeichnung honorieren.
Und als Aufsteiger des Jahres würde ich Simon Yates nennen, der noch sehr jung ist und beim Giro sehr, sehr lange auf Siegkurs lag, aber dann aus seinen Fehlern vielleicht gelernt hat und dann die Vuelta gewonnen hat.
Ja, das stimmt auch, ja klar. Also im Prinzip, ja, doch, also Yates macht Freude, also da freut man sich schon drauf, was von ihm in den kommenden Jahren noch kommen wird. Das kann spannend werden. Übrigens, überhaupt dieses Duo von Brüdern, ne? Wie es bei den Schleck-Brüdern war, jetzt bei den Yates-Brüdern, dass man diese zwei Brüder hat, die auf so hohem Niveau da fahren und dann auch ja, um Siege mitfahren können. Gut, dann machen wir 2018 zu. Schneiden den ganzen Kram, machen ihn fertig, laden ihn hoch. Wünschen euch allen nochmal jetzt, wenn ihr es noch vor Silvester hört, ein tolles Silvester, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr es hinterher hört, ein hoffentlich gut gelungenes Silvester und alles Gute für 2019. Bleibt uns gewogen. Möchte ich mich jetzt wirklich an dieser Stelle auch das letzte Mal, aber dafür noch mindestens genauso herzlich wie die letzten Male oder vielleicht noch herzlicher bedanken für all eure Kommentare, eure Rückmeldungen, euer Lob. Wir haben diese Woche hat uns nochmal ein Hörer geschrieben. Ich zitiere mal ganz kurz daraus, wenn ich es schnell finde. Wahrscheinlich finde ich es nicht schnell, deswegen lasse ich es einfach. Hat uns gerade erst entdeckt sozusagen zu hören und gehört uns, hat uns gerade erst entdeckt und wir hätten ihn großartig unterhalten und das ist, glaube ich, das, was wir anstreben, neben der Information auch zu unterhalten und danke, Hörer, der auf den schönen Namen Friedemann hört. Danke für diese Rückmeldung auch. Ne, wir wollten euch unterhalten, wir wollten euch ein bisschen informieren und das haben wir dann ja geschafft. Danke auch für eure Spenden, dass wir jetzt heute Abend hier zusammensitzen können und aufnehmen und das Audio-Interface hier haben. Verdanken wir euch. Amazon, Patreon, PayPal, Dauerauftrag, alles, was ihr da gemacht habt, das unterstützt uns und lässt uns das tun, was wir möchten oder gerne machen und danke, 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 danke dafür. Boah, danke Thomas.
Gerne, ja.
Ja, danke.
Dass es hier mal geklappt hat.
Ja, ja, cool, ne? Also das ist auch nochmal was anderes, also jetzt um dann nochmal zu reflektieren, ist auch nochmal was anderes, so vis-à-vis zu sprechen. Wir haben schon die ersten Verbesserungen hier uns überlegt, ne, was man noch besser machen kann, wie wir hier den Raum noch besser nutzen können und so weiter und so fort. Insofern, da ist auch noch Luft nach oben und solange wir Luft nach oben haben, machen wir weiter. Sag ich einfach mal. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.